Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Opernhaus-Podcastes im neuen Jahr. Mein Name ist Katrin Brunner aus der Dramaturgie und ich freue mich sehr, heute mit jemandem sprechen zu dürfen, den Sie alle auf der Zürcher Opernbühne schon seit langem kennen, länger als jede und jeden anderen am Opernhaus, vermute ich. Und so klingt die Person. Ja, leicht außer Atem, leicht erregt und wie immer quieklebendig, das war Liliana Nikitianu mit der Arie der Dorabella aus dem ersten Akt von Così fan tutte. Herzlich willkommen, Liliana.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, auch jetzt bist du ein bisschen außer Atem, hast mir gerade eben erzählt. Du kommst direkt aus einer Morgenvorstellung, einer Kindervorstellung der Odyssee. Wie ist es gelaufen?
Es ist sehr gut gelaufen, um 10.30 Uhr. Wir waren alle in guter Form, nicht nur wir auf der Bühne und das Orchester, sondern auch die Kinder. Die haben uns heute so überrascht. Sie waren glücklich am Anfang und sie waren glücklich am Ende. Überglücklich eigentlich. Von meinen Vorstellungen, wir sind ja zwei Besetzungen. Es war die allerbeste um 10.30 Uhr. Fantastisch.
Wahnsinn, 10.30 Uhr ist ein bisschen früh für Sänger eigentlich.
Ja, aber für die Kinder nicht. Ja. Und ich glaube, sie waren froh, nicht in der Schule zu sein, sondern in der Oper.
Sind Kinder das beste Publikum?
Ach, das Publikum ist immer verschieden. Und ich kann nicht sagen, welches das beste Publikum ist. Immer, wir lieben das alle Arten von Publikum und wir singen für die.
Liliana, du bist seit vielen, vielen Jahren ein fester Pfeiler hier am Opernhaus. Wenn ich das so sagen darf, man glaubt es nicht, aber du feierst diese Spielzeit dein 30-jähriges Opernhaus Zürich Bühnenjubiläum. Herzliche Gratulation
Dankeschön.
Dazu.
Dankeschön. Ich glaube es selber nicht.
Was ist das für ein Gefühl? Ist es völlig überraschend? Sind diese Jahre vorbeigeflogen wie nichts? Staunst du darüber, wie lange du schon hier bist?
Ja, ich staune. Weil wenn man jung ist, man würde nie so weit denken. Nie. Und ich habe auch sehr, sehr früh angefangen. Studieren habe ich mit 15, also Gesang zu studieren. Das war 1977. Und man denkt nie, auch nicht mal an nächste Spielzeit oder am nächsten Jahr. Man denkt nur an den Moment. Was mache ich jetzt? Was mache ich für die nächste Produktion oder Produktionen? Und das war's. Aber auf lange Sicht habe ich nie geplant oder gedacht, außer Familie natürlich. Und ich bin überrascht und geehrt und dankbar und sehr demütig, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich. Und in diesem Moment, schon seit einigen Jahren, ist eigentlich jeder Auftritt und jede Probe und jeder Klang, also wenn ich singe, ist einfach ein Bonus. Und eine Freude. Und ich mache es, ich glaube, jetzt mit noch mehr Herz und noch mehr Freude. Mhm. Ja, man weiß nicht, wie lange es noch geht. Mhm. Ja.
Also eine solch lange Karriere eben gerade an einem Haus, das ist, wie du sagst, wirklich eine absolute Ausnahme sowieso. Auch vor allem für eine Sängerin. Also Männer singen zum Teil ein bisschen länger. Aber gibt es bei dir irgendwas, eine Art Geheimrezept, dass du bis jetzt, bis heute so frisch klingst?
Ist eine sehr gute Frage. Nein, ein Geheimrezept gibt es nicht. Es gibt wahrscheinlich Geheimrezepte. Mehrere, wahrscheinlich. Aber da bin ich auch nicht sicher. Ich kann jetzt einfach mal los laut denken. Vor allem, ich glaube, die Basis ist natürlich die Technik. Und wenn man sehr früh anfängt und auch das Glück hat, eine gute Lehrerin zu finden, mindestens am Anfang so und teilweise. Und dass diese Basis einem die Möglichkeit gibt, aufzubauen, selber oder auch mit anderen Lehrern oder im Feuer des Gefechts, wie sagt man?
Ja, genau so.
Das ist eigentlich das A und O, die Technik. Dann glaube ich, es kommt auch die Tatsache, dass man das richtige Repertoire macht. Und ich sage jetzt keine große, was weiß ich, Wahrheiten, sondern ich glaube, jede Sängerin oder jeder Sänger, der lange singt, könnte genau dasselbe sagen. Du tust, also ich spreche von mir, ich habe mir immer die Limiten versucht, ja, wie kann ich machen, bis zu Eboli, ja, in meinem Repertoire, also Mozart, Strauss, Franzosen, Russen, deutsches Repertoire, weniger bel canto, bis fast gar nichts. Und wenn ich gespürt habe, dass es an die Substanz der Stimme geht, dann habe ich es gelassen. Denn es gibt so ein riesen Repertoire. Warum muss ich etwas machen, was ich nicht bediene? Denn du musst eigentlich nicht für dich, sondern für die Partie und für den Komponisten und für den Librettisten, wenn man den Hofmannsthal hat und nicht nur, ne, da hast du eine große Verantwortung. Und dann natürlich auch für meine Stimme. Wieso soll ich sie nicht pflegen mit einem korrekten, sagen wir mal korrekten Repertoire? Da bin ich auch ruhig, schlafe ich auch ruhig nachts. Es ist jetzt selten, dass ich nachts ruhig schlafe, aber, aber es ist so. Und das sind, glaube ich, zwei Basissachen. Und dann ist auch eine Glückssache, dass man die richtigen Leute trifft, dass man so wenig als möglich Konflikte hat. Es gibt auch Konflikte und das ist wahrscheinlich in Ordnung so. Dass man in einem Team integriert ist und jedes Mal in einer Produktion ist man in einem Team. Selten ist man allein. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und du wächst durch die Konkurrenz, weil man lernt viel davon. Die Konkurrenz ist nicht böse, sondern die Konkurrenz kann dich weiterbringen. Und dazu sind auch die anderen Kollegen, die dich tragen oder du gibst ihnen als Empath. Ich bin eine super Empathin, deswegen bin ich manchmal müde. Zu schnell müde. Aber da ist auch eine Möglichkeit, dich zu bereichern. Ja.
Auch ein gesundes Leben führen zum Beispiel?
Das ist auch eine wichtige Sache, aber es ist irgendwie so selbstverständlich, dass ich daran nicht gedacht habe. Die Disziplin ist mir so in den Schoß oder ins Kopf oder so. Die Disziplin mit 15 hat angefangen und es ist nie anders. Außer natürlich, wenn man ein Kind hat und nicht schläft. Und
du hast einen Sohn.
Stillt. Ja. Ich habe einen 25-jährigen Sohn und ich habe ja Cherubino schwanger gesungen und Octavian. Ich bin in Frankfurt eingesprungen, im 6. Monat schwanger. Und nachher, es war einfacher schwanger als nachher, nach der Geburt. Nachher war nicht so einfach. Aber da hast du nur eine einzige Verantwortung und das ist das Kind. Und die Disziplin ist in dem Moment futsch. Adieu Disziplin.
Genau so ist das Leben.
Das ist das Leben. Aber es ist eine kurze Zeit. Ja. Ich meine, kurz heißt entweder ein Jahr oder drei oder vier oder fünf. Ne? Irgendwann ist das vorbei. Aber ich war erstaunt, was ich ertragen konnte.
Kräftemäßig.
Absolut, ja. Kräftemäßig. Mhm. Dass man nachts nicht schläft und am nächsten Tag doch eine Vorstellung singt. Wahrscheinlich ein bisschen im Schlaf, so Schlafwandeln, aber doch eine Vorstellung.
Du hast die Technik angesprochen, wie wichtig eine gute Technik ist. Aber würdest du sagen, du bist vielleicht auch ein Naturkind? Bist du mit dieser Stimme auf die Welt gekommen? Du bist ja in Rumänien aufgewachsen und das Rumänische ist auch deine Muttersprache. Das ist auch eine sehr singende Sprache, das Rumänische. Würdest du sagen, dass man da von Natur aus zum Singen prädestiniert ist?
Es ist eigentlich wie Italienisch. Für mich ist Russisch auch eine singende Sprache. Gut, es ist meine Muttersprache, es ist mir sehr einfach, in Rumänisch zu singen. Aber ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Aber ja, ich bin mit dieser Stimme geboren. Ja, das stimmt. Es war immer da, ist eine Gabe. Aber wenn man ein super Material hat, man kann ihn kaputt machen oder man kann ihn vermehren oder man kann einen schönen Anzug machen und so weiter. Ja? Aber das Material war immer da, auch als Kind. Und ich glaube, deswegen habe ich mit neun entschieden, Opernsängerin zu werden. Ja, auch weil ich Pianistin war und ich habe Üben gehasst. Denn bei uns hat man mindestens 4 Stunden pro Tag geübt, auch von der 2., 3. Klasse. Weniger war unmöglich. Man musste üben, weil man hat ja auch Prüfungen gehabt. Und wenn du nicht bestehst, dann gehst du raus, kommen andere rein. Und es war so, und ich habe das satt gehabt, ich wollte draußen spielen und dann habe ich gesagt, singen kann ich und ich werde Opernsängerin. Das ist so einfach. Man muss nicht 4 bis 6 Stunden pro Tag üben.
Man darf nicht man so viel darf, singen.
Ja. Naja, man muss, wir haben ja 2-mal pro Tag manchmal 2 Sitzproben oder 2 BOs, dann muss man singen. Aber damals habe ich gedacht, das ist das Einfachste der Welt, das werde ich tun. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt.
Vielleicht wollen wir mal kurz hören, wie einfach das damals geklungen hat. Du hast nämlich eine Aufnahme mitgebracht. Da warst du 24 Jahre jung, muss man sagen, von 1985. Und es ist eine Arie auf Rumänisch aus der Oper Eine stürmische Nacht. Und der Komponist heißt Paul Constantinescu.
Es ist von, dann war ich 23.
23 sogar.
Genau. Ach, ist egal.
Da hören wir kurz rein. Das war eine Arie aus der Oper Eine stürmische Nacht von Paul Constantinescu. Du hast gelacht, Liliana, als du dir das angehört hast.
Es waren schöne Zeiten, weil ich habe ja nicht sehr viel zu sagen. Es waren einfach spezielle Aufnahmen. Das Leben im Kommunismus, und falls ich jetzt zu viel darüber sage, bitte unterbreche mich, ja. Das Leben allgemein war sehr, 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 sehr schwer, denn wir hatten ja gar nichts, besonders das Jahrzehnt, die 80er Jahre, das ganze Jahrzehnt war in Rumänien katastrophal, aber wir hatten eine ungeheuer dichte Kultur und wir hatten eine Fülle, ein Reichtum an Menschen, denn das war das Einzige, ne? Wir hatten ja kaum Essen, Kleidung, Gas war nicht da, Elektrizität war nicht da, Wasser war nicht da, es gab gar nichts. Man kann sich hier nicht vorstellen. Mhm. Egal, was ich erzähle, man kann das nicht sich vorstellen. Aber es war so und das war ein ganzes Jahrzehnt. Und trotzdem haben wir Vorstellungen gesungen, in der Kälte, autofinanziert. Also wir bekamen im kleinen Theater, wo ich 86 von der Partei hingeschickt worden bin nach dem Konservatorium, da war es ein großes Repertoire, das war ein Musiktheater, das man für alle Sparten benutzt hat. Das war ein Ensemble und wir haben vom Vokalkonzert, symphonisches Vokalkonzert, und dann haben wir Operette gemacht, Musical gemacht, Oper gemacht, Konzerte und natürlich die großen Konzerte für Ceausescu. Und da haben wir aber ein großes Repertoire gesungen, ja nicht nur Ode für den Führer, ne? Sondern wirklich groß. Und das war eine extrem gute Schule, aber die Bedingungen, manchmal hatten wir Hunger, wirklich Hunger, und wir haben trotzdem Vorstellungen gesungen. Galt auch für Konservatorium vom 81 bis 86. Aber wir hatten ja gar nichts, und das war manchmal auch unsere Nahrung.
Die Kunst, die Kultur.
Genau, ja. Und auch Lesen. Wir hatten ja kein Fernsehen, wir hatten ja kein Computer, kein iPhone und so weiter. Es gab nur Bücher. Und ab und zu, irgendein Kollege hatte ein Video und der bekam von Freunden Videokassetten. Und wir haben uns viele vom Theater zusammengestellt in ein Zimmer. So, alle zusammen, und haben einen Film geschaut. Das war ein Riesenereignis. Unglaublich, oder? Man würde, jetzt tut man das Telefon nehmen und man schaut einen Film. Ja.
Du hast gesagt, die Kunst, die Kultur war eigentlich eure Nahrung. Ein Vorteil wahrscheinlich des Kommunismus der Ostblockstaaten damals war ja auch, dass Talente besonders gefördert wurden. Wie ist das bei dir abgelaufen, deine Ausbildung?
Absolut korrekt. Es war so, weil immer, überall, von der ersten Klasse, ein Numerus Clausus gab. Es gab nur eine bestimmte Zahl von Plätzen. Dann waren wir sozusagen sehr wenige in ganz Rumänien. Und dann wurden wir gefördert, auch durch spezielle Aufnahmen. Diese, die wir jetzt gehört haben, war eine spezielle Studioaufnahme mit Orchester und mit dem Maestro. Und Fernsehauftritte und Interviews. Und dazu natürlich haben wir gestrebt, nicht nur nationale Wettbewerbe zu machen, unsere Kräfte zu messen und auch uns noch mehr zu vorbereiten, da wir haben, das muss ich auch noch erwähnen, wir hatten ja offiziell 3 Gesangsstunden pro Woche, aber meine Lehrerin hat mit uns jeden Tag gearbeitet, manchmal auch am Sonntag. Also wir haben 7-mal pro Woche gearbeitet. Und nur so kann man etwas entwickeln, auch durch Kontrolle natürlich, weil man tut nicht irgendwie singen, sondern man wird immer, Kontrolle ist wahrscheinlich kein schönes Wort, sondern man wird wie ein Fohlen geführt. Ja? Und das ist technisch gesehen, bis die Basis da ist, sehr wichtig. Und diese Wettbewerbe, die wir in Rumänien gemacht haben, waren wichtig, aber wir haben auch internationale Wettbewerbe machen wollen. Manchmal haben wir gekonnt und manchmal nicht, denn wir in Rumänien keine Pässe hatten. Wir haben nur ein ID, jeder Mensch hatte. Aber um zu reisen, musste natürlich die Partei und nicht nur, also was weiß ich, Kulturministerium, alle, weiß nicht, Approbationen geben, sodass du doch einen Pass bekommst plus ein Ausreisevisum und von der Embassy, sagen wir mal Deutschland, auch ein Einreisevisum. So kompliziert. Und ich durfte 84, glaube ich, nach Barcelona. Und da habe ich auch einen Preis gewonnen. Pour la mejor y la más joven mezzosoprano finalista.
Noch einmal bitte.
Also, der Preis pour la mejor y la más joven mezzosoprano finalista. Und ich glaube, das war die Giulietta Simeonato, die diesen Preis gegeben hat. Weil wir waren ja mehrere Junge, 21, 22 so. Und es waren 5 Stufen im Francisco Vignas Wettbewerb. 5 Stufen. Da musste man alle bestehen, um in die Finale zu kommen und auch an diesem Preis teilzuhaben. Ne? Und ich habe diesen Preis gewonnen. Da wir kein Geld hatten, hat mir eine Tante das Geld für den Flugzeug nur hin bezahlt. Ich hatte kein Flugzeug.
Und zurück?
Ja, das war die Frage.
Große Frage.
Was mache ich zurück? Also, siehst du, das sind auch diese sogenannten Kämpfe, die wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir wurden fast dressiert, um etwas zu bekommen, muss man kämpfen. Und das ist nicht...
Ja, du hast mir mal gesagt, genau, du seist auf Kampf vorprogrammiert.
Getrimmt, ja, sozusagen. Getrimmt. Aber es ist nicht immer positiv. Nein. Aber manchmal ist es doch positiv, denn ich wusste, was für eine Mühe meine Familie, meine ganze Familie gekostet hat und meine Lehrer und mich selber, um an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen, dass ich nicht gewinne.
Verstehst du? Du musstest gewinnen.
Ich wollte. Und so habe ich auch mein Geld für zurückkommen gewonnen. Genau. Und so war es. Also, und das hat mir auch noch mehr Mut gemacht, weil du weißt, dass du eventuell etwas kannst. Man glaubt nicht immer dran, aber wow, das war eine tolle Sache. Und dann kamen andere Wettbewerbe und ich habe immer gewonnen.
Viele Wettbewerbe, viel Drill, viel Druck.
Ja.
Wie wird man dann trotzdem zu einer großen Künstlerin? Das ist ja dann noch etwas mehr, als jetzt nur eben technisch brillant zu sein, etwas zu können. Hast du vielleicht Vorbilder gehabt in deinem Leben, Persönlichkeiten, die dich besonders inspiriert haben?
Gut, für uns war Callas. Ne? Callas war das Vorbild. Ne? Also wir haben sie immer gehört. Aber der Vorteil war, dass wir auch im Konservatorium eine Art Mäzen hatten. Und er hatte, wow, ein Video. Dann hat er von Freunden aus Westen die Videokassetten bekommen, die ihr wahrscheinlich nicht mehr kennt. Aber damals in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, waren zum Beispiel Rosenkavalier von Wien mit Kleiber und Balzer und Kurt Moll. Verzeih mir Gott, ich weiß nicht mehr, wer die Marschallin war und so. Und da waren für uns wie Schule. Wir haben die x-mal geguckt und immer kommentiert und immer gelernt. Und wie macht sie das? Und es war wie ein Aufsaugen, genau, wie ein durstiger Mensch trinken bekommt. Und das hat uns auch sehr, es ist ja, wie ist das eine Krankheit, Übertragbar?
Wenn man überträgt,
genau so ist es. Wir waren angesteckt von diesen Videos. Und ich glaube, all diese Sänger, mit denen ich dann nachher mit allen gesungen habe, es war Federica von Stade und Carreras und Placido Domingo und alle Großen, ne? Anatomo Vasintov und so. Und das war auch eine Erziehung, große Erziehung. Wir wollten auch so sein, wie sie sind.
Du hast erzählt jetzt von Rumänien auch und von diesem kleinen Theater in Galați, war das, glaube ich?
Galați, genau.
Ein paar Kilometer entfernt von Bukarest. Und
250 Richtung Norden.
Wie kommt man von so einem kleinen Theater dann nach Zürich?
Sehr gute Frage. Durch Wettbewerbe. Aber hey, es ist genauso, durch Wettbewerbe. 1989 wollte ich im Bukarester Oper vorsingen, denn es gab von der Partei eine Mezzo-Stelle. Und man hat mir da in Bukarest nicht erlaubt, vorzusingen. Ich war so gekränkt. Gleich nachher, das war im Juni 89, ich wollte nach Wien ins Wettbewerb Belvedere und wie es der Schicksal will. Es hat sich so ergeben, dass ich doch einen Pass bekommen habe. Und ich flog nach Wien mit dieser Bitterkeit in mir. Also weil man mir nicht erlaubt hat, in meiner Heimat, in Bukarest, vorzusingen. Warum nicht? Und ich war so auch ambitioniert, um ihnen zu zeigen, ich bin besser als ihr alle da. Und natürlich kam ich nach Wien. Und ich habe den zweiten Preis gewonnen und 5 spezielle Preise. Und da habe ich Herrn Pereira kennengelernt. Und dann hat er mir sofort den Vertrag gegeben für 5 Jahre ab 91.
91, Zürich, die reiche Schweiz. Also einen größeren Gegensatz zu Rumänien hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. War das ein großer Schock für dich dann, die erste Zeit in Zürich?
Nicht mehr, weil ich nach diesem Wettbewerb in Wien 89 habe dann wirklich sehr viele Verträge. Und obwohl ich zurück nach Rumänien gegangen bin, Ceausescu ist 25. Dezember erschossen worden, dann ist alles offen gewesen, ja. Und ich kam im März 90 nach Kassel und ich habe in München gesungen und in Bregenz und dann ein Jahr in Basel. Also ich war nicht ein Neuling für Zürich, aber ein Schock war trotzdem. Mhm. Und überhaupt, dass man so viele Jahre in einem Land wohnt, wo es so viel gibt, ist wahrscheinlich paradox. Aber wir waren gewohnt, mit nichts, also mit sehr wenig bis nichts zu leben. Und das ganze Leben war eigentlich innerlich. Unser Reichtum war innerlich. Und plötzlich war außerhalb auch so viel Reichtum, dass ich persönlich überfordert wurde. Mhm. Und es hat eine Krise, weil ich nicht verstand. Erstens, in Basel, natürlich, du bist ein Anfänger für Westen. In Rumänien war ich keine Anfängerin. Ich hatte 4,5 Jahre Karriere mit Carmen, Rosina, Fidalma, was weiß ich, große Rollen. Dann bekomme ich in Basel Flora in Traviata und ich war natürlich beleidigt.
Kleine Nebenrolle.
Genau, ja. Was suche ich hier, wenn ich in Rumänien ein Star bin? Mhm. Was soll ich hier in der Schweiz, wenn ich nichts zu singen bekomme? Da gehe ich nach Hause. Was soll ich hier? Oder Geld? Was mache ich mit dem Geld? Mhm. Es ist wirklich paradox. Aber dann hat sich ein bisschen geändert, weil in Zürich habe ich ja alle, du weißt, alle große Rollen, kleine, große, mittlere, was weiß ich, alles gesungen, was möglich war. Und das hat sich, meine Seele war zufrieden. Weißt du, ob Geld, kein Geld, was weiß ich, aber die Seele war glücklich. Genährt. Genau, so ist es.
Also das zu viel ist für dich immer noch ein großes
materiell,
Thema.
Materiell. Also als ich 89 in Wien kam und habe die Fleischtecken gesehen, ich habe es erstens nicht glauben können und zweitens, ich habe immer gedacht, wer kauft so viel? Was passiert das mit diesem Fülle an Fleisch? Und so weiter und so fort. Es war einfach zu viel Wahl und zu viel Stress. Ich weiß, es klingt verrückt.
Überhaupt nicht. Das ist
aber Menschen, die Jahrzehnte in Armut leben, sind glücklich, wenn sie was haben. Aber zu viel ist auch nicht gut. Man wird wahrscheinlich faul.
Aber du hast dir etwas angereichert, nämlich deine Rollen. Also du hast mir gerade eben erzählt, du hast bisher in deinem Leben 90 Rollen gesungen.
Ja,
das ist enorm.
Ich habe alles gezählt und alles aufgeschrieben, weil ich einfach, es war
zu viel.
Dann machst
du das Buch auf.
Genau, ich mache das Buch auf, damit ich das auch glaube. Ne? Also nur Mozart sind 11 oder 12 Partien. In jeder Oper fast 2 Rollen von Mozart und so weiter. Durch das Repertoire durch.
Und ganz viel hast du eben hier in Zürich gesungen. Aber hast du auch Nein gesagt zu Rollen? War das möglich, auch Nein zu sagen?
Sicher war möglich, Nein zu sagen. Natürlich.
Nie Nein hast du zu Claudio Abbado gesagt. Der hat dich auch oft engagiert, hast du mir erzählt. Vielleicht wollen wir hier jetzt noch eine Aufnahme hören mit dir als Fjodor aus Mussorgskis Boris Godunov. Wir hören einen Ausschnitt. Du singst, wie gesagt, Fjodor und die Amme ist Eugenia Gorochowskaja. Liliana, willst du noch etwas zu Claudia Bardo sagen?
Ja, also ich habe schon sehr oft Nein zu Claudia Bardo sagen müssen, weil ich eben fest in Zürich war und es war noch die Zeit, wo ich keine Limit im Vertrag hatte. Es war ja schmerzhaft,
Nein zu sagen zu solchen verlockenden Angeboten.
Und du weißt, wie es ist. Wenn dich Abado will, dann will dich jeder. Ja, du bist sozusagen in dieser Liga. Aber Zürich ist auch ein fantastisches Haus. Und nach vielen Gesprächen hat sich so ergeben, es gibt zwei Elemente hier. Erstens hat Herr Pereira mir einen viel besseren Angebot gemacht und dann konnte ich 6 Monate in Zürich sein und 6 Monate gastieren. Nicht sofort, aber schon bald. Dazu wollten wir eine Familie. Und wenn du freischaffend bist, es ist nicht so einfach. Auch wenn der Mann, sagen wir mal, loco ist, weil mein Mann ist Komponist, Dirigent, Pianist und er hätte genauso eine Karriere machen können wie ich, aber wir wollten eben Familie. Und dann hat er gesagt, wenn ich das tue, was du machst, dann haben wir nie eine Familie. Und wir wollten Kinder. Ist nur eins, aber ist auch gut so. Und das war ein Punkt, wo man eine ganz wichtige Lebensentscheidung genommen hat. Und es ist halt so.
Bist du aber auch emotional an das Haus gebunden?
Aber natürlich.
Zum Glück.
Oh mein Gott. Ich liebe dieses Haus und ich bereite mich für die Pension, denn irgendwann kommt das, ob es morgen oder in 10 Jahren, das weiß ich nicht. Aber nach 30 Jahren bist du ein einziger Körper mit diesem Haus. Und ich bin nicht da, um mich zu, ach, ich bin Niki Theano. Nein, ich bin da, um alles zu machen, was gut fürs Haus ist und für mich.
Du hast gesagt, du bist ein einziger Körper hier mit dem Haus. Das finde ich besonders schön. Und da möchte ich gerne nochmals einen Ausschnitt aus Così fan tutte bringen. Ein Ausschnitt, der mir persönlich einen Gänsehautmoment bereitet. Es ist keine Arie, man hört dich nicht alleine, sondern man hört dich als Ensemblesängerin. Und da finde ich, bist du ja auch eine unglaubliche Teamplayerin hier in Zürich. Man hört dich hier im Quintett aus Così fan tutte zusammen mit Cecilia Bartoli, Roberto Sacca, Oliver Widmer und Carlos Chausson. Dirigent ist Nikolaus Arnoncourt.
Abbracciami. Thank you.
Da muss man erst einmal durchatmen.
Oh mein Gott. Siehst du? Das ist etwas Immaterielles.
Du hast mit Nikolaus Harnoncourt alle drei da Ponte-Opern gemacht, auch ein früheres Werk wie Finta Giardiniera oder auch einen Offenbach, La Belle Hélène.
Was würdest Und auch Idomeneo habe ich gemacht.
Genau. Genau. Idamante. Was hat dir Harnoncourt gegeben?
Vor allem andere Perspektiven. Es war nicht leicht, immer mit ihm zu arbeiten, weil ich am Anfang, das war am Anfang, als ich kam, ich war ziemlich roh. Ja, also Technik, Singen, Text, so,
ne? Disziplin,
Wettbewerbe. Ne? Ja. Also. Und plötzlich kam Maestro Harnoncourt und er hat enorme Subtilitäten gefragt und auch viel Piano. Und musikalisch und das, die Formung des Wortes und auch der Charakter in der Stimme und. Und das hat mich natürlich nach 15 Jahren Arbeit mit ihm harnoncourisiert eigentlich. Und da bin ich sehr dankbar. Ich danke Ihnen, Herr Harnoncourt, da wo Sie auch immer sind.
Zehrst du heute noch davon?
Ach, wenn ich unterrichte. Ich muss sagen, ja. Eine Appoggiatur von unten muss einen dramaturgischen Sinn haben. Es ist nicht nur, weil es eine Appoggiatur von unten ist. Da wurde uns fast verboten. Warum ist von unten? Einfach von oben.
Appoggiatur heißt?
Non so più cosa son, cosa faccio. Das ist eine Appoggiatur. Mhm. Mozart hat in Cherubino die Appoggiaturen geschrieben, denn die Sängerin, die damals gesungen hat, konnte keine machen. Dann hat er gesagt, okay, dann schreibe ich sie. Tararam, tararam, taratiram, tararam, tararam, taratiram. Alle sind geschrieben in Non so più cosa son. Gut, und dann kann man selber entscheiden, mache ich andere, die nicht geschrieben sind, denn es ist stilistisch. Und heute, wenn ich unterrichte, frage ich die, wieso machst du eine Appoggiatur von unten? Pause.
Keine Antwort.
Ist es eine dramaturgisch, ein Motiv dafür?
Aussagekräftig, ja.
Genau. Das ist von Harnoncourt.
Also das Hinterfragen jeder einzelnen
Absolut.
Note.
Absolut, ja.
Du hast eine so lange Karriere gehabt, da nehme ich an, es gibt ohne Schatten auch kein Licht. Gab es in deiner Karriere auch einmal dunkle Momente, Momente, wo du gezweifelt hast, ob das richtig ist, was du da machst, ob das Singen überhaupt das Richtige für dich ist?
Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn ich glaube, das Leben ist nie linear und wir haben Höhe und Tiefe und links und rechts und so weiter und man fällt und dann wird man wieder aufrecht und geht weiter und so fort, aber das ist zu generell. Ich glaube, ein Riesenschatten ist die Angst, die wir im Kommunismus erlebt haben. Und die Dressage, die wir in der Musikschule und auch in Konzi. Weil ich kann das nicht nur als musikalische Erziehung und technische Erziehung, sondern im Nachhinein kam mir vor wie eine Dressage. Und das ist eine wirklich dunkle Seite, weil der Mensch, da ich ja eben unterrichte, ich weiß, wie Lob ist und wie viel und ich weiß, was Kritik ist und wie viel und wie wichtig beide sind. Eine gibt Flügel und das andere macht aufmerksam und es ist fast manchmal wie eine Ohrfeige und sagt, hey, wach auf und so weiter. Aber ich habe nur Ohrfeigen und Peitsche erlebt in der Dressage und das ist eigentlich die dunkelste Seite. Deswegen will ich meine Lehrerin nie wieder sehen. Sie konnte nicht anders. Also ich bin nicht böse und ich gebe ihr nicht Schuld. Aber wenn ein Mensch nicht sieht, dass Kinder, und ich war ja 15, 18, 19, auch mal ein Zuckerchen brauchen. Und ich habe nie ein acht Jahre ein Bravo gehört. Nie. Oder du bist gut oder du hast es gut gemacht. Nie. Also ich habe immer gezweifelt und ich war immer sicher, ich bin so schlecht. Das war wahrscheinlich auch der Kampf, um Preise zu gewinnen und zu beweisen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Das sind wirklich große Schatten, die dich verfolgen. Und ich war ja mal verbrannt. Auch deswegen. Dazu kam aber auch diese, Stasi-Angst. Mhm. Also Stasi kennt jeder, oder? Hier. Oder KGB oder so. Und bei uns war die Securitate. Kann ich einen Witz erzählen?
Unbedingt.
Also, damit ihr seht, wie die Situation war. Also eine Familie in einer Wohnung. Es war kalt, es war dunkel. Und an die Türe klopft. Tok, tok, tok. Und der Vater der Familie sagt: Wer ist da? Der Tod. Ach, wir dachten, es sei die Securitate. Komm rein, komm rein. Also der Securitate war viel schlimmer als der Tod.
Da bleibt einem das Lachen im Hals stecken.
Richtig,
ja.
Das ist nicht zum Lachen. Aber da waren unsere Witze und wir haben so gelacht. Mhm. Ich meine, wir haben wirklich gelacht. Aber so war die Situation. Und das ist ein Schatten, das ich eigentlich immer mit mir trage. Mhm. Es ist viel weniger. Ich habe eine Familie, Open House ist Gott, für mich nur Sonne, also es ist so toll. Aber dieser Schatten gehört zu mir und es ist schwer, so eine Bürde zu tragen. Aber wahrscheinlich bin ich das, was ich bin und geworden das, was ich bin, auch weil ich diesen Schatten hatte, das mich so nach vorne gebracht hat. Weiß ich nicht, das kann ich nicht urteilen.
Von außen würde man das nie sagen, weil du bist jemand, der immer sehr gut gelaunt ist, immer lustig. Und ich liebe auch vor allem deine komischen Rollen auf der Bühne. Für mich bist du auch eine große Komikerin, aber dazu braucht es wahrscheinlich auch den Schatten oder die Erfahrung
Danke.
Des Schattens.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja alle Dimensionen erlebt, ja, nicht nur Zuckerchen, das ist auch nicht gut. Ne? Nur das ist eine andere Sache, nämlich ich glaube, die Begabung, die ich bekommen habe, ist in diesen Charakteren, ob dramatisch oder Yeji Baba zum Beispiel. Ne?
Das also ist Rusalka,
oh mein Gott,
die Hexe.
Ja, ja, die Hexe. Oder die Hexe in Königskinder.
Den Hals trägst du als Ketten geschmeid. Nun kann ich Sohn werbe.
Oder Nutrice in Blaubart von Ducasse. Es sind sehr dramatische. Oder Lubascha in Zarsbrau. Das sind sehr dramatische. Aber es gibt auch die anderen, die komischen Rollen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn ich da auf der Bühne bin, ich bin nicht mehr ich. Es ist, als würde ich einen Anzug anziehen und da bin ich dieser Charakter. Oder ich bin diesen Charakter, nicht ich. Es ist irgendeine Dimension von mir, dass dieser Charakter verkörpert, wahrlich, wahrlich verkörpert. Das ist.
Aber du legst die Rolle dann zu Hause auch wieder ab.
In der Garderobe.
Ja,
schon mal von vorher.
Genau. Ja, ja, jetzt singst du ein bisschen kleinere Rollen. Du hast mir gesagt, das ist eine Altersentlastung. Du bist nicht darüber traurig.
Es ergibt sich so. Also. Und all diese Rollen müssen gemacht werden. Und wenn ich jetzt ein bisschen eitel vorkomme, eitel? Ja,
ja,
ich könnte eitel vorkommen. Also auch wenn ich eine kleine Partie mache, ich werde sie immer noch so auf meinem Niveau machen. Es ist egal, ob ich drei Töne singen oder drei Stunden, ich bin immer auf meinem Niveau und ich weiß das. Deswegen kleine Rollen sind auch wichtig und du kannst auch einen Oscar dafür gewinnen.
Mhm.
Ja, ja
genau.
Es ist so.
Ja. Und drei Töne sind manchmal schwieriger als drei Stunden.
Viel schwieriger. Jetzt habe ich auch diese Erfahrung gemacht und ich denke, ja, okay, gut. Es wäre einfacher eine größere Partie. Aber ich freue mich auf alles, ich habe dir gesagt.
Kommt da auch plötzlich Nervosität auf oder kennst du das gar nicht, Lampenfieber?
Aber total. Jedes Mal. Lampenfieber.
Richtig schlimm.
Ein Abend vorher.
Ein Abend vorher.
Ja, ja. Es ist so. Also das ist, weiß nicht, es ist so. Und ich habe ja meine Übungen, Mentalübungen. Und ich bin auch mental eingestellt, dass ich schlafe und bis 11 Uhr und morgens Proben am Tag der Vorstellung sind nicht unbedingt gut, aber ja, es ist eine mentale Arbeit mit sich selbst und mit der Angst. Es ist, ich glaube, nach so vielen Jahren ist schon eine Freundin, die Angst ist. Hallo Angst, bist du da? Ja, tschüss, hallo.
Na, komisch, wenn sie nicht da wäre.
Nicht da wäre, genau so ist es, ja. Aber immer Lampenfieber. Und jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, weil mit 30 bin ich aufgewacht und habe alle Rollen gesungen um 8 Uhr früh und 12 Uhr nachts und so weiter. Ist alles da. Aber jetzt ist nicht mehr alles da und du hoffst, es kommt auf der Bühne. Nein, ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Ja, ich habe Angst und es ist wahrscheinlich okay so. Solange ich diese Jahre durchgehalten habe, es heißt, es muss wahrscheinlich so sein.
Liebe Liliana, zum Schluss unseres Gesprächs möchten wir dir gerne noch eine Botschaft zusenden, und zwar von unserem kaufmännischen Direktor Christian Berner.
Liebe Liliana, ich gratuliere dir von Herzen zu deinem 30. Bühnenjubiläum. Du bist eine wunderbare Künstlerin, eine fantastische Sängerin, immer ehrlich, immer aufrichtig, gibst viel, und es ist ein ganz großes Geschenk, dich in unserem Ensemble zu haben. Du gehörst zum Fundament unserer Opernhausfamilie und ich danke dir vor allem von Herzen für alles, was du uns in den letzten 30 Jahren geschenkt hast an Sternstunden und musikalischen und szenischen Highlights. Du bist wunderbar und fantastisch und wir lieben dich. Alles Liebe, dein Christian.
Vielen, vielen Dank. Das ist so eine Überraschung. Ich kann mich nur bedanken. Und mein Herz ist jetzt so groß wie das Universum. Und ich weiß, dass es, solange ich einen Schritt auf der Bühne mache, wird es immer mit meinem ganzen Wesen. Ich spare ja nichts. Ich bin da mit Leib und Seele.
Vielen Dank, liebe Liliana, für das Gespräch und alles Gute für die weiteren 30 Jahre am Opernhaus, würde ich sagen.
Dankeschön.
Zum Schluss hören wir dich noch einmal in einer deiner Paraderollen, und zwar als Cherubino in Mozarts Le Nozze di Figaro.
Thank you.
Das war Liliana Nikitianu. Als Cherubino am Pult war Nikolaus Arnoncourt. Die Aufnahme entstand 1996 am Opernhaus Zürich. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Brunner. Für Ton und Schnitt war Raphael Paczorek verantwortlich. Thank you.